Ja, wohl in dieser Weihnachtszeit eine kleine Reihe beginne, diesen Sonntag, den kommenden Sonntag und auch am Weihnachtsgottesdienst am darauffolgenden Mittwoch, wollen wir uns mit einem kleinen Abschnitt aus dem 40. Psalm beschäftigen. Und dieser kleine Abschnitt aus dem 40. Psalm hat das Kommen des Erlösers, des Messias vor Auge. Es ist ein messianischer Psalm, von dem David aufgeschrieben. Psalm 40. Und da finden wir über den Erlöser einiges, was uns erklärt und gesagt wird. Heute wollen wir ganz besonders dabei auf seine Menschwerdung schauen. Aber jetzt möchte ich uns diesen Text erst einmal vorlesen und ich werde dazu begleitend aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräer Kapitel 10 noch einige Verse lesen, weil dort diese Stelle im Alten Testament zitiert wird oder aus dem Alten Testament zitiert wird. Aber ich lese uns jetzt erst einmal aus dem 40. Psalm ab Vers 6 vor. Psalm 40, Abvers 6. Wir brechen mitten in diesem Psalm ein. Ich will jetzt nicht den ganzen Psalm uns vorlesen, sondern eigentlich nur diesen Abschnitt. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast. Und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Und nun in Vers 7 kommt der Abschnitt, der gerade im Hebräerbrief auf den Herrn Jesus Christus dann auch angewandt wird, hier schon von ihm redet. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Ohren aber hast du mir bereitet, wörtlicher übersetzt, hast du mir gegraben. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, und hier spricht der Erlöser, der Messias, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen. Herr, das weißt du. Und dieser Abschnitt wird im Neuen Testament, im Hebräerbrief, von dem Schreiber des Hebräerbriefes nun auch aufgegriffen, wenn er davon redet, dass das Blut von Stieren, Hebräer 10 ab Vers 4, nicht in der Lage ist, Sünde hinwegzunehmen. Hebräer 10 ab Vers 4 lese ich vor. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er, und jetzt zitiert er eben die alttestamentliche Psalmstelle, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Bis hierhin möchte ich es mal uns vorlesen und am Anfang noch miteinander gemeinsam beten. O lieber Herr, wir kommen zu dir und durch dich zu unserem himmlischen Vater. Zu himmlischer Vater, du hast uns dieses Werk deines Sohnes in deinem Wort vorgestellt. Du hast es entworfen und geplant. Und er, dein Sohn, hat zugestimmt, zu kommen und zu tun, was wir nicht in der Lage waren zu tun. O Herr, nun lass uns, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir diese Worte betrachten, lass es uns doch zu Herzen gehen, dass unser Verstand, unser Wille, unser Gefühl, unser ganzes Sein davon bewegt wird und verändert wird. Herr, offenbare du dich uns und wirke durch deinen Geist und durch dein Wort in unserer Mitte, an unseren Herzen. Herr, wir kommen zu dir als Menschen, die sich nicht selbst retten können. Und selbst wenn wir dich schon kennen, wissen wir, dass wir ohne dich nichts tun können. Und so ist doch nun dieser Augenblick, wo du dein Wort an uns richtest, für uns so wichtig. So hilf uns zu hören, vor deinem Angesicht zu stehen. Leite uns in deine Gegenwart. Wir befehlen uns in deine Hände, bitte dich auch um Gnade zum rechten Reden. Und wir wollen dir im Voraus dafür danken, dass wir deinen Segen erfahren dürfen, dass wir das wissen dürfen. Amen. Da unser Text so kurz ist, möchte ich ihn uns noch einmal vorlesen. Und ganz besonders jetzt heute Morgen in diesem ersten Teil dieser Weihnachtsreihe aus Psalm 40, den Vers 6 und 7. Psalm 40, Vers 6 und 7. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast. Und deine Pläne, die du für uns gemacht hast, dir ist nichts gleich, wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Ohren, im Neuen Testament heißt es dann ein Leib, beides geht in die gleiche Richtung. Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Hier spricht der David unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und er spricht von der Menschwerdung des Erlösers. Er hat ein Leib bekommen. Hier, Ohren hast du mir bereitet, hast du mir gegraben. Und diese Menschwerdung, die hier angesprochen wird und erklärt wird, ist etwas Außergewöhnliches. Viel größer ist diese Menschwerdung in ihrer Bedeutung und in ihrem Segen für unser eigenes Leben, als wir es uns bis jetzt vorstellen können. Das wäre ganz gut, wenn wir dahin kommen könnten, zu sagen, jedes Mal wieder neu, wenn es Weihnachten wird, aber nicht nur dann, jedes Mal neu möchte ich mich dahin begeben, über die Menschwerdung mir Gedanken zu machen und den Segen dieser Menschwerdung für mich und mein eigenes Leben zu ernten. Jeder für sich kann das persönlich einmal sich überlegen, was ihm die Menschwerdung bedeutet. Was bedeutet es dir, dass Gott Mensch geworden ist? Man kann das an ganz unterschiedliche Dinge feststellen. Meistens ist es relativ einfach. Wenn mir etwas sehr bedeutend ist, mache ich mir viele Gedanken darüber. Und wenn mir etwas nicht bedeutend ist oder nicht wichtig ist, mache ich mir wenige Gedanken darüber. Ist ganz einfach. So können wir uns selber eine Antwort geben, ob es uns jetzt schon bedeutsam ist, die Menschwerdung, oder ob es uns noch nicht so bedeutsam ist. Ich möchte euch einladen, nicht nur in dieser Zeit, sondern weit darüber hinaus, dass ihr euch Gedanken über die Menschwerdung macht, über die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und ich möchte es aus dem einen Grund euch empfehlen und es euch auf das Herz legen, weil es eben eine gute Botschaft ist. Evangelium heißt ja nichts anderes, übersetzt auf Deutsch, wie eine gute Botschaft. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die Kraft hat und Macht hat, uns zu retten. Das ist die gute Botschaft, die sich gegenüber der Finsternis behaupten kann, die um uns herum auch vorhanden ist. Manches Mal sogar in unserem eigenen Herzen drin sich aufhalten kann. Es ist diese gute Botschaft, dieses Licht, was die Finsternis vertreiben kann aus unserem Herzen und uns froh machen kann, zuversichtlich machen kann, dass wir uns wirklich freuen können, dass wir wirklich dankbar sein können. Aus diesem Grund möchte ich euch einladen, mit mir diesen Weg zu gehen und die Menschwerdung des Sohnes Gottes zu betrachten. Und wir wollen bei dieser Menschwerdung, so wie sie uns hier auch beschrieben wird, einige Dinge miteinander besonders ansehen. Zuallererst wollen wir einmal diesen wunderbaren Plan dabei betrachten, dass Gott seinen eigenen Sohn hat Mensch werden lassen. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Der David blickt ja schon auf diese Pläne in der Vergangenheit, wie er sie entdeckt hat. Gottes Erlösungswerk im Alten Testament schon wird es geoffenbart und David hat den Christus vor Augen. Nicht nur in diesem Psalm, im 16. Psalm ja auch. Ein wunderbarer Plan. Ihr kennt das Wort Plan. Ihr wisst genau, was mit dem Wort Plan gemeint ist. Es ist damit gemeint, ein Projekt, ein Unternehmen, ein Unterfangen. Etwas, was einen Anfang hat und was ein Ziel hat. Für uns, die wir auf dieser Erde leben und auch uns so viele Pläne machen, ist das etwas, was oft auch verbunden ist mit Versagen. Unsere Pläne, die wir so alle machen, sie gelingen nicht immer. Vielleicht ist es euch in der vergangenen Woche ja so gegangen, dass ihr euch Pläne gemacht habt für irgendwelche Angelegenheiten. Und am Ende des Tages oder jetzt am Ende der Woche müsst ihr vielleicht feststellen, meine Pläne haben sich nicht realisieren lassen. Ganz viele machen es dann so, dass sie das verdrängen und weiter Pläne machen. Sie machen bis zum Lebensende Pläne, aber schauen nie auf den wunderbaren Plan Gottes, den er gemacht hat, als er seinen Sohn hat Mensch werden lassen, den er vorher schon entworfen hat. Im Epheserbrief wird es uns hier mal geschildert, dieser Plan. Ich möchte mal diese Verse 9 bis 11 aus dem ersten Kapitel uns vorlese. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeit alles unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Ein wunderbarer Plan. Ein Plan, der schon vor Grundlegung der Welt gefasst wurde. Ein Plan, der vom Anfang bis zum Ziel vollkommen durchdacht ist und vollkommen durchgeführt werden kann und sein Ziel erreichen wird. Wenn ich diesen Plan vor Auge habe und ihn studiere, diesen Erlösungsplan, Vorherbestimmung, Erwählung, wie auch immer, die ganzen Worte, wie ich sie dann in der Bibel antreffen kann, Berufung, Rechtfertigung, Heiligung, Verherrlichung, all diese Dinge. Wenn ich ihn studiere, dann wird es für mich ein Studium sein, was mich festigt, stärkt, was mir Gewissheit über mein Heil gibt. Weil einer, der viel größer ist und unfehlbar ist und unerschütterlich ist, mein Heil in seine Hand genommen hat und seinen Sohn dafür gesandt hat. Manches Mal sind Probleme mit der Heilsgewissheit auch mit unseren eigenen Lebensumständen und unserer Geborgenheit darauf zurückzuführen, dass wir viel zu wenig den Plan Gottes vor Auge haben. Den wunderbaren Plan unserer Erlösung, angefangen vor Grundlegung der Welt, bis hin eben zur Menschwerdung, bis hin dann eben auch zu Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft und unserer Einkehr in die Herrlichkeit. Wenn ihr diesen Plan nicht vor Auge habt, wundere ich mich gar nicht, dass ihr oft ängstlich seid. Ich kann ja nicht wissen, ich weiß ja nicht, was kommt. So denkt der natürliche Mensch. Aber ein Kind Gottes muss doch nicht so denken. In der Welt habt ihr Angst, seid ihr bedrängt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, haben wir heute Morgen im Johannesevangelium gelesen. Habt ihr den wunderbaren Plan Gottes, was die Erlösung von Sündern betrifft, die Menschwerdung seines Sohnes betrifft, habt ihr ihn vor Auge? Je mehr ich ihn vor Auge habe, kann ich im Kleinen, kann ich im täglichen Leben sagen, Herr, alles verläuft nach deinem wunderbaren Plan. Das ist ein Vorrecht, das ist ein Geschenk, was Kinder Gottes haben dürfen. Die Welt ist verzweifelt. Die Welt, sie kennt den Plan Gottes nicht, sie will ihn auch gar nicht kennen. Aber ein Kind Gottes darf sagen, alles läuft nach deinem wunderbaren, herrlichen Plan, nach deinem vollkommenen Ratschluss, nach deinem Wille. Ist das auch eure innerste Überzeugung? Wisst ihr, man kann das ja auch manches Mal so als etwas sagen, so wie ein kleines Glaubensbekenntnis, ohne davon zu leben. Heute sage ich, Gott hat einen wunderbaren Plan gefasst. Morgen früh bin ich, wenn ich aufstehe, verzweifelt und sage dann, also was ist das für ein komisches Leben? Merkt ihr, dass das, wenn es so wäre, dass das auseinandergeht. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, Gott, du hast einen wunderbaren Plan für mich gemacht, um mich zu erretten. Und auf der anderen Seite sagt man dann, Herr, es ist alles nur Chaos. Das ist nicht so. Versteht ihr? Halten wir das doch fest. Es ist ein wunderbarer Plan. Im Jesaja diese wunderbare, schöne Stelle, Jesaja 7, Vers 14, wo wir es also auch stehen haben, wie der Herr auch in diese Welt hineingekommen ist. Jesaja 9, Vers 5 ist es. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das sind die ganzen Dinge mit drin enthalten. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich hinsetzt und dir Zeit nimmst, Gottes wunderbaren Erlösungsplan dir zu betrachten, ihn anzusehen, weil er Licht in dein eigenes Leben bringt und weil er Geborgenheit dir schenkt. Oder wenn ich jetzt im Lukas-Evangelium die Botschaft der Engel für die Hirten auch mir betrachte, dann sehe ich die Engel, wie sie nun eben den Hirten dieses Ereignis verkündige im Lukas Kapitel 2, Vers 10 bis 11. Und die Hirten haben ihre Sorge gehabt, die Hirten haben also ihre Kämpfe gehabt. Aber jetzt kriege sie persönlich es gesagt, schaut, Gott hat sich um euch gekümmert. Gott hat einen Plan für euch und er möchte, dass ihr ihn hört. Und der Engel sprach zu ihnen, Lukas 2, Vers 10, fürchtet euch nicht. Die, die diesen Erlösungsplan entdecken für sich, müssen sich nicht mehr fürchten. Das ist was ganz Praktisches. Wir verstehen oft gar nicht, wie praktisch Lehre ist und wie sehr wichtig es ist, die Lehre der Bibel zu begreifen. Und wenn wir uns dann fürchten und Angst haben, dann sagen wir, warum ist es eigentlich so? Irgendwas stimmt nicht. Wenn wir Gottes Erlösungsplan vor Auge haben, müssen wir uns doch nicht fürchten. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Wenn ich diesen wunderbaren Plan vor Auge habe, kann ich Freude haben. Und ohne diesen Plan kann ich griesgrämig und unzufrieden in meine Welt hineinblicke, auch als Kind Gottes. Man sieht es mir nicht an, dass ich durch einen wunderbaren Plan Gottes in mein ganzes Leben geführt werde und nichts schief gehen kann. Man spürt es mir nicht ab, dass ich geborgen bin in den ewigen Armen eines allmächtigen Gottes. Ich schaue eher drein, wie alle drein schauen, missmutig, ohne Hoffnung. Meine Worte sind vielleicht eher Kritik als Dankbarkeit. Wie schaut es bei dir aus? Wie ist es da? Ist Freude da? Weißt du, die gute Nachricht ist, dass die Freude jeden Augenblick du für dich ganz persönlich auch abholen darfst. Du musst nur auf diesen dreieinigen Gott und seinen herrlichen Erlösungsplan schaue. Und dein Herz kann erfüllt sein mit Freude. Ein wunderbarer Plan. Aber es ist auch eine wunderbare Bereitung, die wir hier vor uns haben in diesem 40. Psalm, wenn davon die Rede ist, dass der Sohn Gottes Mensch wird, dass er Ohren gegraben bekommt, bereitet bekommt, dass er ein Leib erhält. Eine wunderbare Bereitung. Für uns ist das auch manchmal nur ein Terminus. Damit meine ich ein Wort, welches wir kennen, Jungfrauengeburt. Und wir können das vielleicht so aussprechen, manches Mal, als wäre es nichts Besonderes. Als würde es gar nichts Außergewöhnliches darstellen, wenn auch im Matthäusevangelium es uns als ein Wunder Gottes präsentiert wird und es uns auch so erklärt wird, so kann es durchaus sein, dass wir von unserer Seite aus es nicht als ein solches herausragendes Wunder ansehe. Die Geburt Jesu Christi, Matthäus 1, Vers 18, aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Der Josef bekommt nachher noch selbst es erklärt von einem Engel, das, was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Die Jungfrauengeburt, vom Heiligen Geist gezeugt, ein Wunder. Ich gebe zu, man muss sich dazu hinsetzen und muss nun auch es vor sich in Ruhe betrachten. Aber wenn ihr das tut, dann werdet ihr am Ende dieser Betrachtung nicht sagen, ach, es hat sich ja gar nicht gelohnt, dass ich mir 10 Minuten Zeit genommen habe, über die Jungfrauengeburt nachzudenken. Sondern ihr werdet sagen, was ist es für ein Segen, dass ich diese Zeit mir genommen habe. Der Herr Jesus hat mir einiges zeigen können. Wir werden das Wunder nie verstehen können, letztendlich. Das ist nicht das Ziel dabei. Aber wisst ihr, wenn ihr nur dahin kommt, zu sagen, Herr, für mich hast du so ein Wunder vollbracht? So viel bin ich dir wert, dass du ein so großes Wunder für mich vollbracht hast? Und er kommt dann zur Anbetung und sagt, Herr Jesus, du hast dich für mich in diese Situation gebracht, dass du Mensch geworden bist und Maria, die Mutter wurde, die dich ausgetragen hat und du bist dieser Familie aufgewachsen. Und dann freue ich mich daran. Und lobe Gott darüber. Das ist für uns ein Segen. Es ist für uns wirklich auch ein Bestandteil unseres Lebens als Kinder Gottes, dass wir Vater, unseren himmlischen Vater und den Sohn, den Herrn Jesus Christus und das Werk des Heiligen Geistes betrachten. Tut es. Macht es. Macht es für euch. Manches Mal können wir in unserem Leben auf etwas schauen und können dann zu dem Schluss kommen, das, was sich da vor meinem Auge abspielt, was sich da auch so ereignet, das ist etwas, was mir nicht gefällt. Und manch einer kann dann im Herzen still für sich auch, ohne es auszusprechen, denken, was hat sich Gott dabei gedacht, als er das bereitet hat, als er das zubereitet hat. Das ist ein Segen meiner Betrachtung der Jungfrauengeburt, wie er wunderbar seinen Sohn ein Leib bereitet hat und ihn in die Welt gebracht hat, ohne dass er von der Verdorbenheit der Maria etwas mitbekommen hat. Das ist ein Segen von dieser Betrachtung, dass ich sagen würde, alles, was Gott bereitet, ist gut und richtig und ist ein Segen für mich und mein Leben. Wenn ich schimpfe, egal ob ich über mich oder andere schimpfe, über Umstände schimpfe, schimpfe ich immer mit Gott. Wenn ich unzufrieden bin, sage ich immer, Gott, du hast es nicht richtig bereitet. Du machst Fehler. Du bist ja gar nicht Gott. Du bist ja gar nicht vollkommen. Dein Plan geht ja gar nicht in Erfüllung. Verstehen wir, dass wir vom Großen, wenn wir es anschauen, für unser kleines Leben wunderbare, gesegnete Früchte ernten können. Gott hat das Größte seiner Werke, das Erlösungswerk, in vollkommener Weise bereitet. So hat er aber auch alles andere in seinem Plan, diese Welt zu leiten und zu führen, bereitet. Er macht keine Fehler. Wir verstehen ihn bloß nicht immer genau, wie er es denkt und was er damit meint und will. Hiob dachte, und er war in einer Situation, die wirklich außergewöhnlich war, Hiob dachte, Gott hat ihn ganz und gar, ja, wie soll ich es am besten sagen, vergessen. Er konnte es einfach nicht verstehen. Er verfluchte den Tag seiner Geburt. Und dann redet Gott mit ihm und erklärt ihm, wie habe ich alles bereitet, Himmel und Erde und Geschöpfe? Warst du mit dabei, als ich die Erde geschaffen habe? Und Hiob wird ganz klein. Das ist ein Segen, den wir ernten dürfen, wenn wir auf Gottes Werk, seine wunderbare Zubereitungen schauen. Wir werden klein. Wir sagen dann nicht mehr, Herr, das ist schrecklich, was da passiert. Sondern wir sagen vielleicht, ich verstehe gar nicht, was da passiert, aber ich weiß, dass hinter allem, was du geschehe, lässt, eine Absicht ist von dir, von deiner Seite. Du machst keine Fehler. Seine wunderbare Zubereitung. Aber nicht nur das, sondern wir haben noch hier was ganz anderes, was ich uns hier noch mitgeben möchte. Und wir finden das auch in unserem 40. Psalm beschrieben, in dem, dass wir dort auch lesen, Vers 7, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Oder im Neuen Testament heißt es dann, dass er nicht daran gefallen hatte. Woran hatte er gefallen? Er hatte nicht gefallen an den Brandopfer und Speisopfer und Friedensopfer und Sündopfer und Schuldopfer und Trankopfer. Sie waren nur Wegweiser hin für das eine große, vollkommene Opfer, welches sein eigener Sohn, der Mensch geworden war oder werden würde, bringen würde. Und als er in den Dienst trat und sich taufen ließ, waren das die Worte, die zu hören waren und die nun auch der Sohn Gottes, der Mensch geworden war, zu hören bekam. Wir können das ja nachlesen. Ihr könnt es gerne mit mir aufschlagen im Matthäus-Evangelium. Im 3. Kapitel heißt es ab Vers 13, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn es gebührt uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Man muss Gott nicht ernähren mit Fleisch und mit Brot. Das war jetzt nicht der Gedanke der Opfer. Aber sie wiesen auf das eine Opfer hin. Auf das eine Opfer, was der kommende Erlöser bringen würde. Und daran hat der himmlische Vater wohlgefallen. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieses wunderbare Gefallen des Vaters an seinem Sohn wird in unserem Abschnitt deutlich. Und ich möchte hier noch kurz stehen bleiben mit uns, ganz ruhig stehen bleiben und möchte euch diese Frage stellen. Was für eine Bedeutung hat es überhaupt, dass der himmlische Vater an seinem Sohn, der nun Mensch geworden ist, wohlgefallen hat? Stell dir doch einmal diese Frage. Denke doch einmal darüber nach. Wenn dieser Satz gar nicht in der Bibel stehen würde, würde er dir fehlen? Vater spricht über seinen Sohn und sein Werk: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das Wohlgefallen des Vaters über seinen Sohn, der nun Mensch geworden ist und der Messias, der Erlöser, der Gesalbte und Gesandte, Hohepriester, König und Prophet für uns auch ist. An ihm hat der himmlische Vater wohlgefallen. Wenn du in dem Herrn Jesus Christus dich befindest und zu ihm gehörst, mit ihm organisch verbunden bist durch den Heiligen Geist, dann ist es, was du hörst und dir gilt als dem Leib Christi. Und das ist nun auch wieder so eine Angelegenheit, wo Lehre zu Leben führt, zum Leben führt. Was heute den Menschen dazu bringt, sich selber zu zerstören, ganz oft ist, dass er kein Wohlgefallen mehr findet an sich. Kein Wohlgefallen mehr an seinem Leben finden kann. Ich bin schrecklich. Mein Leben ist schrecklich. Ganz viele Menschen kommen mit sich nicht klar. Alle Menschen, jeder Einzelne, der geboren wird, als Sünder auf diese Welt kommt, ohne ein einziges Mal gesündigt zu haben, ist er schon ein Sünder durch die Erbsünde, die er mitbekommen hat. Er kommt mit sich absolut nicht klar. Er ist nicht in der Lage, sein eigenes Herz zu regieren, zu bestimmen, zu leiden und zu führen, dass er Freude an sich und seinem Leben haben kann. Es gelingt ihm nicht, es ist unmöglich für den natürlichen Menschen, dass er damit fertig wird, für jeden Einzelnen, ob er ein IQ von 200 hat oder 50, das ist vollkommen egal. Der IQ spielt hier gar keine Rolle. Und nun steht Gottes großes Schild Mitte vor uns. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, als Hinweis darauf, dass wenn du zu ihm kommst und zu ihm gehörst, sein Kind bist, Vergebung für deine Sünde gefunden hast, ein neues Herz erhalten hast, gerechtfertigt wurdest durch den Glauben, du dieses Wohlgefallen genießen darfst. In vollkommener Weise, es gilt dir zu 100%, so wie es ihm gilt. So wie sich der himmlische Vater über seinen Sohn freut und Wohlgefallen an ihm hat, so freut er sich über dich und hat Wohlgefallen an dir, weil du zu Jesus Christus gehörst. Das ist es, was ich auch zu verstehen habe. Der Vater hat Wohlgefallen an seinem Sohn. Das ist jetzt nun eine Anwendung gewesen für mein eigenes Leben, damit ich wieder zurechtkommen kann, an mir Gefallen finden kann. Ich kann es nur in dem Herrn Jesus Christus. Er hat das Wohlgefallen des himmlischen Vaters. Und wenn ich in ihm und mit ihm und durch ihn lebe, werde ich auch darin wachsen, mich nicht mehr selber zu zerstören und kaputt zu machen, sondern wirklich auch durch ihn heil zu werden. Aber die Aufgabe, die nun für mich da ist und die mir hier auch gestellt wird, die ist, dass ich selbst auch Wohlgefallen an dem Sohn habe, dass meine ganze Freude ihm auch gilt. Ich bin leider nicht in der Lage, alles noch so zu sagen, was ich sagen möchte. Vielleicht werde ich nächstes Mal da einfach fortsetzen. Aber ich muss das einfach hier zum Schluss so versuchen, ein kleines bisschen auszuführen. Und vielleicht schließe ich dann damit auch ab. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Eine Sache, die uns als Christen heute im 21. Jahrhundert in ganz besonderer Weise fehlt, ist genau diese Sache, dass wir uns richtig an dem Herrn Jesus Christus freuen können. Unser Wohlgefallen an ihm finden können. So sehr, dass wir sagen, wenn ich nur bei ihm bin, dann ist es gut. Das ist wirklich so. Es fällt uns schwer, jedem Einzelnen von uns. Wenn wir sagen, für uns oder gesagt bekommen, vielleicht kann ich es ja so ausdrücken. Also weißt du, morgen setzt du dich eine Stunde lang hin und liest die Bibel und denkst über sie nach. Dann kann es sein, dass vielleicht, wenn ich das jetzt einer Gruppe von 1000 Christen sage, dass unter Umständen 999 Christen sage oder denke, was, eine ganze Stunde lang soll ich mich hinsetzen und die Bibel lesen und darüber nachdenken? Es fällt uns schwer. Es ist nicht so, dass wir von unserer Seite aus sagen, ich kann gar nicht aufhören zu beten. Ich kann gar nicht aufhören, in der Bibel zu lesen. Ich kann gar nicht aufhören, darüber nachzudenken. Als Henry Allen Ironside vom Herrn errettet wurde, hat der Herr ihm dies in besonderer Weise geschenkt. Er war in der Bank, in einer verantwortlichen Stellung, und in den Nächten hat er die Bibel gelesen, stundenlang. Vielleicht hatte eine oder andere jetzt den Eindruck, das ist nicht richtig, was ich gesagt habe, dann könnt ihr es für euch testen. Ihr nehmt euch nächste Woche vor, eine Stunde lang jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und dann, am Ende dieser Stunde, kontrolliert eure eigene Herzen. War es eure vollkommene Freude? War es für euch das, was ihr die ganze Zeit gerne tun wollt? Wenn es der Fall ist, ist es schön und dann dürft ihr dankbar sein, dass es so ist. Aber es ist ein Kampf, es ist und bleibt ein Kampf, weil unser Fleisch, in dem wir leben, diese Bibel nicht mag. Es ist noch nicht erlöst, wir widerstreben dem normalerweise. Daran Gefallen zu haben, uns damit Mühe zu geben. Es ist nicht so, wie im Johannes 6 einmal eben der Petrus auch sagt, als der Herr Jesus selber erklärt, seine Jünger gegenüber, wollt ihr mich jetzt denn auferlassen? Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist etwas, wo wir dieses Gefallen sehen. Der Petrus in all seiner Schwachheit hat es vom Herrn geschenkt bekommen. Und ihr dürft es ja auch vom Herrn geschenkt bekommen. Wisst ihr, was der Tod alles geistlichen Lebens ist? Zufriedenheit. Ich bin zufrieden mit dem, so wie es ist. Ich brauche keine Veränderung. Ich möchte es mal so ausdrücken. Je mehr ich den Herrn Jesus kennenlerne, umso unzufriedener bin ich mit meinem geistlichen Leben. Ich kann nicht von mir aus sagen, dass ich so ein geistliches Leben habe, wie ich es haben sollte. Ich bedauere es zutiefst, dass es mir noch so viel Mühe macht, diese Bibel zu lesen, darüber nachzudenken und zu beten. Zufriedenheit, es ist wirklich der Tod im Topf. Dann muss ich nicht mehr weitergehen. Dann bin ich ja schon ein guter Christ. Dann bin ich ja schon so, also ich bin ein Heiliger. Das ist schwierig. Bitte lasst euch das vom Herrn schenken, dieses Erkennen, dass wir eigentlich noch so wenig uns an ihm freuen können. Dass es noch viel mehr gibt, ein Zunehmen an dieser Freude. Es ist noch viel, viel mehr Freude da. Noch viel mehr Wohlgefallen für dich da, in deinem eigenen Leben und in deiner eigenen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Noch viel mehr. Ich möchte euch noch eine zweite Stelle hier mit auf den Weg geben, auch von Petrus. Da berichtet er von einem Erlebnis, welches er mit dem Jakobus und Johannes zusammen auf dem Berg der Verherrlichung auch erleben durfte. Und zwar im 2. Petrus 1 erklärt er es den Christen, die in der Zerstreuung auch leben, denen schreibt er diesen Brief. Und da sagt er Folgendes, und das muss man nun auch einfach sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, denn wir sind nicht kluger, sondern den Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Der himmlische Vater hat Wohlgefallen an seinem Sohn. Wir sollen Wohlgefallen an ihm haben. Isaac Ambrose hat vor viele Jahrhunderte ein Buch geschrieben, Looking Unto Jesus. Und er schildert in diesem Buch all die Dinge, die er entdecken durfte, als er auf den Herrn Jesus blickte. Was schildern wir dieser Welt? Was sind unsere Botschafter, die wir aussenden? Im Mai, Juni, wenn ich meinen Spaziergang auf dem Feld mache, sind Leuchtkäfer in der Dunkelheit zu sehen. Kennt ihr Leuchtkäfer? Das ist wunderschön. Leuchtkäfer. Und sie erinnern mich immer an Gottes Verheißungen. Oh ja, da ist ein Licht und es scheint in der Finsternis. Der Herr Jesus Christus ist Mensch geworden. Was sind wir? Wenn wir Menschen sind, die ein großes Gefallen an Jesus Christus gefunden haben, dann wird man unseren Mund nicht verschließen können. Wir müssen von ihm reden. Du bist in der Not, ich muss dir von Jesus erzählen. Ich muss dir von ihm erzählen. Denn er hat meine Not auf sich genommen. Mein Elend, meine Krankheit, meine Schmerzen, meine Sünde. Wisst ihr, das ist es, was unser Leben bewegen soll. So Wohlgefallen an diesem Heiland. Was auch immer ihr über euren Stand denkt, ich hoffe, dass es euch klar ist, dass ihr und dass wir alle miteinander noch nicht da sind, wo wir sein sollten. Wenn wir da wären, wo wir sein sollten, würde zu uns die Menschen kommen. Dann wären wir Oase. Sie würde kommen und sagen, ich habe gehört von dir, von deinem Leben. Ich habe ein Zeugnis erhalten. Erzähl mir von Jesus. Wollen wir Oase sein für andere? Wollen wir ein Segen sein für andere? Wollen wir sein wie Johannes der Täufer, der sagte, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen aufzumachen. Wisst ihr, er war jemand, der Jesus liebte. Als Ungeborener, durch den Heiligen Geist erfüllt, freute er sich an seiner Stimme, an ihm, an dem, der da kommen würde. Aber er war gar nichts, wenn er auf sich selber schaute. Oh, wie kann manchmal christlicher Stolz schrecklich sein. Ich bin, was sind wir? Sünder. Was sind wir? Wenn wir wirklich Jesus begegnen, werden wir nichts anderes rufen, als Jesaja einst gerufen hat. Wehe mir, ich bin ein Mensch mit unreiner Lippe. Aber wir werden auch nichts mehr begehren, als genau diese Gegenwart. Und jeder, der diese Gegenwart erfahren und erlebt hat, wird klein. Er wird jemand, der, er ist von sich selber überzeugt, dass er nicht wert ist, in den Himmel zu kommen. Er hat es nicht verdient. Er ist ein elender Sünder. Er ist ein Versager im Grunde genommen. Aber wenn er dann auf ihn blickt, sagt er, da Da ist mein Trost, da ist meine Hoffnung. Schaut auf ihn. Schaut weg von euch. Schaut auf ihn. Lernt an ihm Gefallen zu haben. Sonst könnt ihr euch nicht gefallen und euer Leben wird euch auch nicht gefallen. Aber wenn ihr auf ihn schaut und Freude an ihm habt, dann wird euer Leben ein gesegnetes sein und ihr werdet für andere auch ein Segen sein. Ich möchte hier abschließen und mit uns gemeinsam beten. Oh, lieber Herr, wenn wir sehen, wer wir sind, ja, dann ist es eigentlich unbegreiflich, dass du gekommen bist und Mensch geworden bist. Als sie dich gefangen genommen haben, sind deine Jünger von dir weggerannt. Herr, wir wären schon viel früher weggerannt. Wir wollen einfach zu dir kommen und ich bitte, dass du uns hilfst zu verstehen, wer wir sind und zugleich uns zeigst, wer du bist. Dein wunderbarer Plan, deine wunderbare Bereitung, das Wohlgefallen des Vaters an dir. Oh, dass wir doch auch noch viel mehr uns freuen können an dir und ja, an unserem Leben dadurch uns auch mehr freuen können. Wir danken dir, dass du uns das schenken möchtest, dass du uns heute Morgen einlädst, dass wir das für uns entdecken dürfen. Deine großen Reichtümer, dein großes Erlösungswerk. Gib, dass wir weiter darüber uns Gedanken machen. Oh ja, dass wir weiter es für uns vor Augen stellen. Und dann auch, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, immer wieder neu, Herr, es auch schaffe, dass wir jener dich vor Augen stellen. So sagt es der Paulus im Galaterbrief, dass er den Galatern dich vor Augen gemalt hat. O Herr, unsere Pinselstriche sind noch so schwach, wenn es darum geht, von dir zu reden. Lass es doch noch viel mehr begleitet sein von deinem Segen und deiner Kraft und deiner Gnade, damit dein Name verherrlicht werde, damit wirklich Menschen errettet werden. Herr, wir leiden darunter, dass wir merken, dass Menschen verloren sind und wir sie nicht erreichen können. Nur ein einziges Wort von dir reicht vollkommen aus, um sie zu erretten. Hilf uns, Herr, dass wir nicht nachlassen, dich zu suchen und dein Angesicht zu bestürmen, dass du dieses eine Wort sprichst und Rettung geschieht, dass auch sie Wohlgefallen an dir finden können. Amen.